Fritz.
Podcast. Markus Richter. Trackback.
Und ich muss ja zugeben, ich hatte mir das ein bisschen einfacher vorgestellt. Guten Abend. Und damit herzlich willkommen zu Trackback auf Fritz, der Show mit Internet und so, wo wir heute mal über das reden müssen, was lange genug gedauert hat und jetzt ein paar zweifelhafte Effekte gebracht hat, nämlich die neue Regierung. Das hat ja also echt lange gedauert, bis die Große Koalition endlich mal beisammen war. Und jetzt wissen wir auch, wer wo in welchem Ministerium sitzt. Und natürlich haben wir hier bei Trackback, der Show mit Internet und so, immer genau geguckt, so wie sieht denn das in Zukunft mit der Netzpolitik aus? Und wenn ihr es ein bisschen selber verfolgt habt, wisst ihr zum Beispiel, die neue Bundesdatenschutzbeauftragte ist nicht so begeistert begrüßt worden von den Netzaktivisten. Und auch sonst gibt es da noch das ein oder andere zu meckern. Und wir haben mit Kilian von Netzpolitik, dem Blog, gesprochen, weil er das natürlich auch ganz genau beobachtet hat. Und wir sprechen mal darüber, was jetzt sozusagen ein Netzaktivist von der Netzpolitik der neuen Bundesregierung hält. Außerdem Cyborgs. Dazu später mehr. Und Links und Netzmusik. Also die Musik, die ihr euch einfach so umsonst aus dem Netz runterladen könnt und wo Ronald Radek jede Woche was raussucht. Und eines der Lieblingslabel, die wir immer wieder gerne vorstellen, ist Brennnessel Records aus Polen. Schon seit Jahren nehmen wir die immer wieder gerne, aber es war jetzt sehr, sehr, sehr lange ruhig. Wir haben schon das Schlimmste befürchtet, aber sie sind zurück mit neuer Website und neuer Musik. Die alten Bekannten, also Bands wie Camp oder Rebecca, sind immer noch da. Und es gibt auch neue Acts, zum Beispiel We Draw A. Seit diesem Sommer kann man quasi live die Entstehung und den Werdegang des jungen Elektroprojekts aus Polen mitverfolgen. We Draw A aus Polen haben erst im letzten Sommer angefangen, überhaupt zusammen zur Musik zu machen. Und jetzt sind schon die ersten Songs fertig. Und die werden halt veröffentlicht bei Brennnessel. Den Link findet ihr im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. Und ob sich das lohnt, da überhaupt drauf zu klicken, das hören wir uns jetzt an. We Draw A, Close.
Won't you stay alive for lightning? Keeping close the secrets over fighting, yeah. I'll stay away, but I will never leave this lonely day. Every little moves in your crawling, spanning different shadows of tomorrow. I'll keep it down if you don't mind the change, little change.
Storm will go under, yeah. I don't think you'll bend, but rather you move.
trackback.fritz.de ist das Blog zu dieser Sendung und dort findet ihr auch die Musik, die wir hier spielen, also die Netzmusik. Und da findet ihr auch den Link ganz oben in der Liste zu Close von We Draw A.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Bringen wir euch in jeder Woche ein paar Links, die wir gesehen haben und von denen wir denken, dass ihr sie auch sehen solltet. Und zusammengestellt hat diese Mischung diese Woche Jonte Weiland. Und es geht um Empörungskultur, weitere Gründe gegen eine Facebook-Nutzung und es gibt Neues vom Porno-Abmahn-Skandal.
Zehntausende sollten scheinbar kurz vor Weihnachten noch einmal zur Kasse gebeten werden. Auch wir haben uns in der letzten Woche mit der aktuellen Abmahnwelle gegen RedTube-User beschäftigt. Zum Nachhören noch einmal in unserem Podcast. Schon da erhärtete sich der Verdacht, dass die Abmahner mit unsauberen Mitteln gearbeitet haben. Jetzt droht den Abmahnern und Abzockern aber ihr Geschäft endgültig um die Ohren zu fliegen. Erst gab das Landgericht Köln bekannt, dass die Entscheidung, die Postadressen der User herauszugeben, noch einmal geprüft werde und dann erwirkte RedTube beim Hamburger Landgericht eine einstweilige Verfügung gegen die Abmahner. Ergebnis: Es dürfen erstmal keine Abmahnungen mehr an RedTube-User verschickt werden. Das grundsätzliche Problem der unklaren Rechtsprechung ist damit zwar nicht gelöst, aber ein wichtiger Fingerzeig ist es allemal. Auch Facebook sorgte in dieser Woche wieder für Schlagzeilen und Freude kam dabei nicht unbedingt auf. Zum einen will das Netzwerk jetzt Videowerbung in der Timeline schalten, zunächst als Testballon in den USA, aber bald eventuell auch bei uns. Das Time Magazine erklärt aber jetzt schon mal, wie ihr die Werbung blocken könnt. Aber damit nicht genug. Außerdem veröffentlichte Facebook eine Studie zur Selbstzensur ihrer Nutzer. Also wie oft löschen wir Beiträge, bevor wir sie abschicken. Pikantes Detail dabei, Facebook speichert offenbar nicht nur, was wir posten, sondern auch, was wir nicht posten. Genug Stoff also, um sich mal wieder so richtig aufzuregen, oder? Nico Lummer schreibt auf seinem Blog Lummerland darüber, wie er die Empörungskultur auf Twitter wahrnimmt und kommt zu keinem guten Ergebnis. Der ursprüngliche Druck der Shitstorms, findet er, geht in einer Dauerempörung zu allem und jedem unter. Man muss seinen Überlegungen nicht folgen, ein interessanter Anstoß, über unsere Empörungskultur nachzudenken, ist es aber allemal. Was hat uns im Jahr 2013 eigentlich interessiert? Beziehungsweise was haben wir bei Google eigentlich gesucht? Auch dieses Jahr ist Googles Jahresauswertung Zeitgeist wieder ein spannendes Projekt, das uns nicht nur verrät, dass in Deutschland öfter nach Helene Fischer gesucht wurde, als wir vielleicht dachten, sondern auch, welche Fragen wir Google gestellt haben. Zumindest beim amerikanischen Zeitgeist werden Fragen, die mit What is und How to beginnen, aufgelistet. Auf den ersten Plätzen: Was ist Twerking und wie binde ich eine Krawatte? Zeitgeist ist spannend wie jedes Jahr, macht uns aber auch wieder deutlich, was Google eigentlich alles über uns weiß. Zu viel Wissen tun manchmal auch unsere Freunde, wenn sie schon vor uns eine Serie zu Ende geschaut haben und es nicht lassen können, wichtige Ereignisse im Internet rauszuhauen. Spoiler-Alarm! Unser 1Live-Kollege Dennis Horn ist jetzt auf eine App aufmerksam geworden, die genau das verhindern soll. Sie filtert Facebook und Twitter und verbirgt Einträge, die spoilern könnten. Bis jetzt ist der Umfang noch recht gering und vor allem auf den amerikanischen Markt ausgelegt, aber die Idee ist super. Zum Schluss noch ein Tipp für die besinnliche Jahreszeit. Denn hoffentlich habt ihr jetzt endlich auch mal Zeit, den lieben langen Tag so richtig rumzueiern. Dazu ist das Netz ein fantastischer Ort. Und noch besser ist die Seite theuselessweb.com. Ein Klick bringt euch auf die bescheuertsten Seiten, die das Internet zu bieten hat. Ihr wolltet schon immer mal, dass ein kleiner Mops euren Bildschirm abschlägt oder dass ihr einen Mann mit einem Aal verprügeln könnt? Kein Problem, denn solchen und anderen Blödsinn hält The Useless Web für euch bereit.
Na, das ist ja großartig, das müssen wir sofort alles ausprobieren. Trackback.fritz.de ist die Adresse, wo ihr das tun könnt. Fast 2 Monate hat es gedauert, jetzt haben wir sie endlich, die neue Regierung. Und uns interessiert hier natürlich, wie netztauglich ist sie. Auf den ersten Blick, man guckt da hin und denkt so, krass, überall Internetkompetenz. Verkehrsministerium ist zuständig fürs Internet, Wirtschaftsministerium ist zuständig, Innenministerium ist zuständig und das Justizministerium ist auch zuständig. Man könnte sagen, geil, Netzpolitik, das ist überall dabei, sehr breit aufgestellt. Oder man könnte auch sagen, naja, irgendwie alle sind irgendwie zuständig, aber keiner so richtig. Das wird doch nur so ein Durcheinander. Wir wollten es genau wissen, haben uns deswegen mit Kilian Freudshuber von Netzpolitik.org unterhalten, der das natürlich auch sehr genau beobachtet hat. Und ich wollte als erstes von ihm wissen, was er jetzt von der Netzkompetenz unserer Regierung hält.
Naja, also es ist tatsächlich so, wie du es sagst, aber Es wäre natürlich schön gewesen, wenn es irgendwo eine Instanz gegeben hätte, die die verschiedenen Themenaspekte im Blick behält, die koordinierend wirkt. Das hätte gar nicht unbedingt ein Ministerium sein müssen, vielleicht auch irgendwo ein angesiedelter Staatssekretär, der dafür zuständig gewesen wäre, oder eben der Ausschuss für digitale Fragen, den es ja jetzt leider erstmal nicht geben wird.
Ja. Was war da eigentlich los? Also dieser Ausschuss wurde erst angekündigt, dann hieß es, der kam doch nicht. Was sollte das eigentlich und warum gibt es den jetzt nicht?
Das wüsste ich auch gern. Das scheint einfach so ein bisschen Machtspiele gewesen zu sein. Was man so gehört hat, war es ja hauptsächlich die CSU, die da blockiert hat, weil sie wahrscheinlich nicht wollte, dass da bestimmte Kompetenzen reinkommen, die sie jetzt wahrscheinlich auch hauptsächlich bei Herrn Dobrindt im Verkehrsministerium verortet haben will. Wir sind auf jeden Fall mal gespannt, was da noch bis Februar passieren wird, ob es so einen Ausschuss geben wird und ob der dann irgendwelche wirklichen Kompetenzen haben wird oder ob das eine Veranstaltung werden wird, falls sie kommt, die letztlich ein Papiertiger wird und Stellungnahmen abgeben darf, aber nirgendwo federführend tätig wird.
Da muss man jetzt mal kurz nachfragen, was macht denn so ein Ausschuss eigentlich? Also wie funktioniert der denn? Was bringt der denn in der Politik?
Naja, im besten Fall sitzen da eben im Bundestag die Experten zusammen, verhandeln die Themen schon mal aus, die dann in einer beschlussfähigen Fassung dem Parlament vorgelegt werden, also dem Plenum, um verbindliche Entscheidungen zu treffen. Und wenn das allerdings kein federführender Ausschuss wird, dann würde der einfach Papiere erstellen, die dann dem tatsächlich federführenden Ausschuss, was dann je nach Thema entweder irgendwas mit Justiz wäre oder irgendwas mit Innerem oder Ähnlichem, einfach bloß als Stellungnahme übergeben werden würden, also beratend.
Sagen. Und ihr hättet es auf jeden Fall lieber gesehen, wenn es ein sogenannter federführender Ausschuss gewesen wäre. Jetzt ist der Name Dobrindt gerade schon gefallen. Der ist ja Verkehrsminister, aber auch für digitale Infrastruktur zuständig. Ist das jetzt unser Internetminister oder nicht?
Naja, unser Internetminister ist es ganz sicher nicht. Die Entscheidung, das beim Verkehrsministerium anzusiedeln, ist vielleicht, was die Infrastrukturfrage angeht, gar nicht so blöd, weil das ja schon ein bisschen was miteinander zu tun hat. Da muss ja ab und zu auch mal eine Straße irgendwo aufgerissen werden, um ein Kabel zu verlegen. Aber alle anderen, also die wirklich entscheidenden Fragen sind halt woanders. Die sind im Innenministerium, die sind im Justizministerium, die sind natürlich auch im Kanzleramt selber, wo jetzt sich ein ehemaliger Vizepräsident des Verfassungsschutzes dafür einsetzen darf, dass da irgendwie angeblich besser kontrolliert wird, wo man auch ein bisschen zwiegespalten drauf reagieren sollte. Und nein, Herr Dobrindt ist definitiv nicht der Internetminister.
Es gibt viele Personalien, die alle nicht so richtig gut sind in euren Augen. Und es ist auch so, dass es keine wirklich zentrale Stelle gibt, die das Internet irgendwie mal im Auge behält, zumindest aus politischer Sicht. Und es gibt noch etwas, was für Aufregung gesorgt hat. Das ist die neue Datenschutzbeauftragte Andrea Vosshoff, die Peter Schaar ablöst. Warum ist die nicht so willkommen?
Also man muss ja sagen, es ist schon eine interessante Reaktion, wenn man sieht, dass wöchentlich, teilweise fast täglich, irgendwelche Enthüllungen ans Licht kommen, was Geheimdienste so alles angestellt haben und in was für einem Umfang Bevölkerungen überwacht werden. Und ausgerechnet in dieser Situation jetzt zur Datenschutzbeauftragten jemanden zu machen, der von Datenschutz, um es mal vorsichtig zu sagen, nicht so viel Ahnung hat und unter anderem sich auch genötigt fühlt, direkt nach der Ernennung erstmal wieder für die Vorratsdatenspeicherung zu plädieren, die im Prinzip, was die Metadatensammlung und die, das Erstellen von Bewegungsprofilen und Ähnlichem angeht, jetzt nicht so weit von dem weg ist, was die NSA auch macht. Was soll man sagen? Also es ist auf jeden Fall skurril.
Die bis jetzt vorgeschlagenen Dinge sind also eher suboptimal aus eurer Perspektive. Was erwartest du denn jetzt von den nächsten 4 Jahren Netzpolitik?
Ich erwarte von den nächsten 4 Jahren Netzpolitik hauptsächlich Stillstand, wenn nicht sogar Rückentwicklung, was Erreichtes angeht. Also ich kann mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass in einer großen Koalition, so wie die Konstellation jetzt ist, eine nutzerfreundliche Urheberrechtsreform kommen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mit den Personalien, die jetzt bekannt geworden sind und mit den Aufgabenverteilungen, die Geheimdienste unter anständige Kontrolle gebracht werden. Ich bin natürlich gern bereit, mich positiv überraschen zu lassen, aber es wird eine etwas schwierige Zeit, vermute ich mal.
Wie könnte man das noch positiv formulieren? Leute wie Kilian, die so Blogs wie Netzpolitik.org betreiben, haben wahrscheinlich auch in den nächsten 4 Jahren genug zu tun, um die Regierung dabei zu beobachten, was sie in und um das Netz herum so treibt. Wenn ihr es wollt, passenden Link gibt es auch im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. Da findet ihr auch die nächste Musik, die von Rio kommt und Hologram 2 heißt. Hologram 2 von Rio. Und wenn euch diese Musik gefällt oder überhaupt, wenn euch Netzmusik gefällt, dann geht zu Bad Panda Records. Das ist ein Netlabel, die ziemlich gute Musik machen. Also fast durchgehend gutes Zeug, fast ganz niemals Ausfälle. Probiert's mal aus. Trackback.fritz.de ist die Adresse. Und jetzt freue ich mich ganz besonders auf etwas, was ich schon immer mal sagen wollte, denn wir haben jetzt, Achtung, einen echten Cyborg im Studio. Nicht nur irgendeinen Cyborg, als wäre das nicht genug, sondern den Vorsitzenden vom ersten deutschen Cyborg-Verein, Enno Park. Hallo und guten Abend.
Hallo Markus.
So, ihr habt euch in der letzten Woche jetzt tatsächlich gegründet, das ist kein Scherz. Es gibt einen Cyborg-Verein in Deutschland. Jetzt denkt man so bei Cyborg vielleicht so Science Fiction, Star Trek, Terminator. Was ist jetzt eigentlich ein Cyborg oder habt ihr wirklich Terminatoren aus der Zukunft?
Es sind tatsächlich genau das. Mischwesen aus Mensch und Maschine. Menschen, die Elektronik, Technik in ihren Körper implantiert haben, meistens aus medizinischen Gründen, aber eben nicht nur. Und wir versammeln uns in diesem Verein.
Okay, jetzt muss man aber trotzdem, also du sagst jetzt, ja, genau wie der Terminator, aber sagen, die Gemeinschaft ist, also die Gemeinsamkeit ist nur, dass man Technik im Körper hat. Das ist aber jetzt kein Laserauge und kein kugelrotzendes Rotationsgewehr, sondern?
Abgesehen von den vielen, vielen medizinischen Prothesen, wie bei mir zum Beispiel ein künstliches elektronisches Ohr, mit dem ich nach langer Zeit wieder hören kann, sind das im Moment eher kleine Eingriffe, wie zum Beispiel ein Magnet im Finger, mit dem man Magnetfelder erspüren kann und so seine Sinne erweitert. Oder auch ein kleines Projekt, an dem ich gerade arbeite, ein RFID-Tag, das ich in meine Hand einsetzen werde. Das ist so groß wie ein Reiskorn. Und dann wird mein Telefon so programmiert, dass nur ich es benutzen kann.
Solange wie keiner deinen RFID-Chip nachbaut, natürlich. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Warum brauchen Cyborgs denn einen Verein?
Weil die, ja, eine gewisse Debatte sich abzeichnet. Wenn wir das schon sehen, es geht schon so mit Google Glasses los. Die einen sagen, finden es ganz toll. Andere sagen hier, mit den Dingern kommst du nicht in meine Kneipe. Ich denke, dass um diese ganze Fragestellung herum, sollten wir Körper in unseren, Technik in unseren Körper implantieren und was wird dann mal mit uns und ist das Ganze nicht gigit und gefährlich und welche Chancen gibt es? Rund um diese Fragestellung muss es mal Antworten geben und die möglichst nicht immer nur von den Leuten, die es sowieso schon doof finden und sagen, wow, wir werden alle sterben.
Es ist ja so, dass wenn man im Netz Diskussionen verfolgt, ist es meistens, da gibt es halt die einen und dann gibt es halt die anderen. Seid ihr jetzt quasi die, die sagen, alle müssen immer ganz viel Technik im Körper haben?
Ja, nee, so sehe ich das nicht. Es sollte schon einen Sinn ergeben, wobei jeder natürlich für dich selber wissen muss, was für ihn Sinn ergibt. Es sind schon Leute bei uns, die irgendwie viel Science-Fiction gesehen haben und das einfach nur machen, weil sie es cool finden. Spricht ja auch eigentlich nichts gegen, solange man sich nicht selber schadet.
Aber kannst du auch sozusagen positive, negative Effekte geben? Also positive sind halt vorstellbar. Der Körper wird verbessert oder, wenn man das so nennen will, repariert. Also in deinem Beispiel sagen, dass man dann wieder hören kann. Aber kann dadurch auch so Druck ausgelöst werden, dass jetzt wir müssen uns alle enhancen, also erweitern durch Technik?
Ja, genau. Das ist auch ein Grund, warum wir diesen Verein gegründet haben. Denn wir wehren uns gleichzeitig auch dagegen, dass man so etwas tun muss. Diese ganze Technologie soll dazu dienen, dass jeder Einzelne von uns seine Freiheitsgrade erhöhen kann, so wie er oder sie das gerne möchte. Und sie darf nicht dazu dienen, dass irgendwelche kommerziellen Drücke oder gesellschaftlicher Druck uns dazu bringt, irgendeiner Norm zu entsprechen. Es ist gerade diese Norm, die wir ablehnen und es muss eine Bandbreite an Vielfalt geben von den Menschen, die vielleicht sogar trotz einer Behinderung auf keinen Fall ein Implantat haben wollen, bis hin zu den Menschen, die ihren Körper modifizieren.
Okay, also jeder soll das machen dürfen, aber keiner soll das sollen.
Genau.
Wenn ich das mal richtig zusammenfasse. Wie muss man sich eigentlich so eine Arbeit als Cyborg-Verein vorstellen? Ist das jetzt eher sozusagen nur ein offizielles Gerüst für Leute, die sich irgendwie treffen und basteln? Oder habt ihr irgendwie konkrete Pläne und Schritte, die ihr jetzt unternehmt?
Also es ist natürlich zunächst mal das Gerüst, um all diejenigen, die sich dafür interessieren, eine Anlaufstelle zu bieten. Es gibt gerade regelmäßige Treffen in Berlin, wahrscheinlich demnächst auch in anderen Städten in Deutschland. Und wir organisieren Vorträge, Abende, wo man sich treffen kann. Wir laden Menschen ein, die bei uns Vorträge halten. Das ist so das eine. Das andere sind auch ganz konkrete Hacker-Projekte, die wir demnächst starten wollen oder auch teilweise schon angefangen haben zu basteln. Und dafür braucht es Räumlichkeiten, dafür braucht es eine Infrastruktur, dafür braucht es ein Bankkonto und spätestens, wenn man das Bankkonto braucht, ist das irgendwie ganz gut, ein e.V. zu haben. Wir sind also jetzt nicht so irgendwie die Vereinsmeier oder so.
Okay, sagen es, damit es organisiert wird. Okay, dann letzte Frage. Du hast gerade gesagt, es gibt regelmäßige Treffen, wenn man jetzt vom neuartigen Rundfunkempfangsgerät sitzt und denkt, so, ah, das klingt interessant, ich würde da gerne mal hinkommen. Wie macht man das am besten?
Da kann jeder Interessierte kommen und zwar das nächste Mal am 6. Januar, das ist ein Montag um 20 Uhr in die C-Base in der Rungestraße 20 in Berlin.
Die Cyborgs sind unter uns und sie sind gar nicht gefährlich und man kann sogar hingehen und gucken, was die machen und vielleicht selber einer werden. Enno Park war das. Vielen Dank.
Ich danke.
Und viel Spaß mit dem Cyborg-Verein. Wir müssen jetzt mal Werbung für die Konkurrenz machen. Es gibt auch andere Sender in Deutschland, andere Sendungen, die sich mit dem Internet beschäftigen. Das ist zum Beispiel Breitband beim Deutschlandradio. Und auch da gibt es jemanden, der sich mit Netzmusik beschäftigt. Und die machen auch jedes Jahr einen Netzmusik-Sampler, also so ein Best-of-Compilation quasi. Und das haben sie auch dieses Jahr wieder gemacht. Die 6. Ausgabe ist es. Da gibt es unzählig viele gute Musik, die man sich alle komplett kostenlos runterladen kann. Vielen Dank, Kollegen von Breitband. Und ihr könnt euch das auch runterladen. Und gerade daraus gehört haben wir Leroy Lee mit Sweet Lady. Und trackback.fritz.de ist natürlich das Blog zu dieser Sendung. Und da findet ihr den Link zu der Musik aus deren Sendung. Alles ganz einfach.
Fritz. Podcast. Markus Richter. Trackback.
Und bei dem Problem, über das wir gleich sprechen, kann ich nicht wirklich verstehen, warum man das Problem nicht sehen kann, aber das besprechen wir gleich. Guten Abend. Letzte Woche, nach der Sendung, auf dem Weg nach Hause, gucke ich in Twitter in meine Timeline, also es war schon ein bisschen später, und irgendwie explodiert die gerade. Und zwar mit einem Hashtag, das heißt Blackfacing. Es ging da um Rassismus und es war tierische Aufregung. Ich habe mich erstmal gefragt, was genau ist da passiert? Naja, es war welchen das. Die Sendung war zu Gast in Augsburg und die Saalwette war die folgende.
So, welche Wette bietet ihr uns an heute?
Hallo Augsburg, wir brauchen euch. Markus Lanz wettet, dass Augsburg es nicht schafft, 25 Paare als Jim Knopf und als Lukas der Lokomotivführer verkleidet hier auf die Bühne zu bringen.
Jim sollte natürlich schwarz geschminkt sein, Schuhcreme, Kohle, was auch immer. Und Lukas trägt einen Blaumann, eine Prinz-Heinrich-Mütze und ein Halstuch.
Das und mit der Lukas, Kohle und den das Lokomotivführer.
Ja, wir akzeptieren alles, wir nehmen Schuhcreme, alles, was so passt.
Das Problem ist, wenn sich weiße Menschen schwarz anmalen, um sich quasi in schwarzer Hautfarbe zu verkleiden, dann ist das rassistisch. Das wissen aber anscheinend sehr wenige Leute. Warum das so ist und was die Auswirkungen davon waren, wollen wir jetzt mit Atif Hussein von Bühnenwatch klären. Hallo und guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend.
So, damit wir erstmal wirklich alle wissen, worüber wir reden und für den Fall, dass tatsächlich noch jemand nicht gehört hat, was ist Blackfacing, woher kommt der Begriff und was bedeutet das?
Also zum Ersten, der Begriff, das ist ja schon an der Sprache zu hören, kommt aus dem Englischen, ganz speziell aus dem Amerikanischen, weil dort vor, nun doch relativ langer Zeit das zuerst so erfunden wurde, deswegen eben Blackface oder Blackfacing. Und daraus entstand dann irgendwann ein großes Showformat, also Sie haben vielleicht schon mal davon gehört, es gibt die Minstrel-Shows. Die gab es vorher auch schon, das sind Unterhaltungsshows, sogenannte Variety-Shows auch. Und die wurden dann irgendwann zu reinen Blackface-Minstrel-Shows. In denen ging es darum, dass sich also weiße Performer schwarz schminkten, mit allen möglichen anderen Attributen dann auch ausstatteten, um schwarze Menschen darzustellen und das dann meistens, um sich über sie lustig zu machen. Also es gab dann also den ewig singenden, tanzenden, Melone essenden, ich weiß nicht was noch alles, auf der Bühne zu sehen und das zur Unterhaltung eines nicht nur vorwiegend, sondern ausschließlich weißen Publikums. Also das ist sozusagen einer der großen Ursprünge. Es gibt sie natürlich als Theatertradition auch sonst in Europa. Es zog sich sehr lange hin bis ins späte 20. Jahrhundert als große Showformate auch. Nur vielleicht noch ein Beispiel dazu. Die BBC hatte 20 Jahre lang die sogenannten Black and White Minstrel Shows, wo dieses Mittel eben halt auch angewendet wurde und da in derselben Form. Also auch es ging immer darum, dass weiße Menschen sich eben schwarz schminken, um sich über schwarze Menschen lustig zu machen oder so etwas zu erhöhen, wenn ich im ersten Augenblick sich darüber lustig zu machen.
Jetzt gab
das ist sozusagen der Ursprung.
Jetzt gab es in dieser Debatte, also im Rahmen von Wetten, dass, die danach und währenddessen im Netz geführt wurde, immer wieder Stimmen, die haben das aber nicht verstanden. Die haben gesagt, nee, und das hat doch nichts damit zu tun, Jim Knopf ist doch schwarz, es ist doch okay, wenn man sich da anmalt. Warum ist jetzt Wetten, dass Blackfacing? Weil es ist ja keine Minstrel-Show, aber es ist trotzdem anscheinend Blackfacing.
Ja, na gut, also das Prinzip des, ist ja erstmal dasselbe. Und bei Wetten, dass kam aber eben halt noch ein anderer wichtiger oder zwei wichtige Aspekte für mich dazu. Erstens, dass also so wie die Werte formuliert war, Sie haben sie ja auch gerade nochmal sozusagen als Hörbeispiel laufen lassen, dass er natürlich schwarz geschminkt sein muss. Das bedeutet also, diejenigen, die sich die Wette ausgedacht haben, kamen nicht auf die Idee, dass es möglicherweise sogar schwarze Menschen in Augsburg gibt, die natürlich dann, ohne sich schminken zu müssen, auftreten können als Jim Knopf. Das war das eine. Das zweite ist, dass bei Jim Knopf sozusagen nur auf die Hautfarbe Wert gelegt wird, bei Lukas überhaupt nicht, da wurde die Kleidung beschrieben. Also es gibt da, also ich finde es ja fast schon obsessiv, eben sozusagen dieses Festhalten an der Hautfarbe. Und das grenzt natürlich aus, ne? Also dass man sagt, wir brauchen das, um das darzustellen, weil Jim Knopf nun mal so geschrieben worden ist von Michael Ende und in der Augsburger Puppenkiste ja auch die Puppe so existiert. Aber dass es, wie gesagt, möglicherweise Menschen gibt, die das ohne das machen müssen, ja, auf die Idee kamen sie nicht.
Das ganze Thema ist zumindest im Netz sehr öffentlich diskutiert worden, ist dann auch in den Medien übertragen worden. Und ja, es schien aber so, als ob es da zwei Fronten gibt. Die einen, die sagen, das ist natürlich Rassismus, die anderen sagen, jetzt habt euch mal nicht so. Hast du diese Debatte als etwas beobachtet, das in irgendeiner Art und Weise ein Ergebnis oder einen Fortschritt gebracht hat? Oder waren das einfach nur zwei Gräben und da saßen die Leute drin und haben sich nicht wegbewegt?
Ja, ich glaube, so ist es zum größten Teil schon leider, dass es also da kein Aufeinanderzugehen, wobei es natürlich schwer ist, von einem Aufeinanderzugehen zu sprechen, wenn es also eine Partei gibt, die kritisiert und ganz klar sagt, warum, also zum Beispiel, es verletzt mich, und die andere sagt, nimm es mit Humor. Und das ist sehr merkwürdig, jemanden, der verletzt wird, zu sagen, nimm es doch mit Humor. Das ist Nummer eins. Vereinzelt habe ich auch gesehen, dass es dann innerhalb von langen Threads, die entstanden sind, auch zum Beispiel auf der Facebook-Seite von Wetten, dass, bei denen wie so eine Art Umdenken oder Verständnis entstand, die also durch lange Erklärungen, die immer wieder kamen, dann sagt, na, okay, verstehe, dass es da etwas dran auszusetzen gibt und warum es etwas daran auszusetzen gibt. Also es ist nicht so, dass es komplett abgelehnt wurde, die Kritik, aber zum größten Teil. Und teilweise die Art und Weise, wie die Kritik abgelehnt wurde, da habe ich dann zwischendurch auch gedacht, wow, also es gibt ja doch eine ganze Reihe Leute, die müssten mal schauen, ob sie nicht doch vielleicht ein Rassismusproblem haben.
Jetzt ist das, also diese ganze Diskussion, die können wir auch ganz, ganz lange weiterführen, obwohl sie eigentlich so einfach scheint. Das ist halt Rassismus und das ist ja auch keine Meinung, sondern das scheint halt einfach so zu sein oder es ist halt einfach so. Die andere Frage, die ich noch habe, ist, das wurde ja tatsächlich sozusagen als Netzthema behandelt. Ist das nicht ein bisschen seltsam? Also, oder beziehungsweise könnte man zwei Perspektiven sagen. Die eine ist sozusagen, hey, das ist kein Netzthema, sondern das ist ein Rassismusthema und deswegen muss das eigentlich überbehandelt werden und nicht nur im Netz. Oder sagt man, nimmt man sozusagen, oder nimmst du die Perspektive, dass du sagst, naja, es wäre schön, wenn wir es auch überall besprechen, aber im Netz haben wir immerhin schon mal einen Platz, wo das stattfindet.
Na, das erstens. Und es ist ja so, dass das natürlich sehr schnell geht, ne? Also die sozialen Netzwerke, Twitter und so weiter, das funktioniert ja alles sehr schnell. Deswegen passiert das dann natürlich sehr schnell auch dort und auch vor allen Dingen sehr aktuell. Aber natürlich nicht nur da. Also es gab inzwischen in den letzten etwa zwei Jahren sehr viele Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen, Publikumsdiskussionen nach Veranstaltungen, ob jetzt im Theater oder woanders, wo dieses Thema auch aufgegriffen wurde und sehr ernsthaft diskutiert wurde. Und auch da gab es eben bei den Leuten, die etwas zu entscheiden haben, die es in der Hand haben, wie damit umgegangen wird, teilweise auch ein Umdenken, aber nicht unbedingt generell. Deswegen wird es immer wieder Thema sein. Und vielleicht darf ich einen kleinen Aspekt noch dazu sagen. Natürlich wird vielen Leuten das nicht so gehen. Also es wurde ja dann auch immer wieder auf die Sternsinger hingewiesen, dass das doch alles ganz liebevoll gemeint sei und dass das ja Traditionen sind. Das ist sicherlich richtig. Aber gleichzeitig wird auch behauptet, wir müssen das tun, also das ist jetzt vor allen Dingen am Theater so, wir müssen das tun, weil es ja keine schwarzen Schauspieler in Deutschland gibt oder im deutschsprachigen Raum. Und wenn wir irgendein Stück spielen wollen, können wir nicht auf die zurückgreifen. Das heißt, dieses Blackfacing dient auf der einen Seite der Markierung der Hautfarbe, was ja schon an sich merkwürdig ist, weil man kann doch sagen, eigentlich jeder Schauspieler, jede Schauspielerin kann doch eigentlich alles spielen, unabhängig von der Hautfarbe. Und gleichzeitig macht es die schwarzen Menschen unsichtbar. Also weil sie einfach aus diesem öffentlichen Raum, Theater, sicherlich auch Film, Fernsehen, eben halt dadurch ausgeschlossen
werden. Es begann als man mag möglicherweise sagen, harmlose Saalwette, aber es stellt sich als Grundstein für eine sehr grundlegende Rassismusdiskussion heraus, die wir alle führen sollten und über die ihr euch vielleicht auch eine eigene Meinung bilden solltet. Also belesen solltet ihr euch auf jeden Fall. Und den Link dazu gibt es im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. Vielen Dank, Arte Fussi Ihnen von Bühnenwatch, der uns darüber genauer aufgeklärt hat. Sunday Morning von Chu. Das ist nicht die einzige Musik von Die High Records, die sich nach schöner Elektronika anhört. Das ist ein richtig kleines australisches Paradies, das ihr entdecken könnt, wenn ihr auf trackback.fritz.de geht. Nicht erst seit der NSA-Affäre wissen wir, es hat sich was geändert, und zwar grundsätzlich im Netz und mit unseren Daten. Auch der Blogger Michael Seemann, vielen vielleicht von euch bekannt als MS Pro, sieht das so. Er spricht von dem Kontrollverlust über unsere Daten und bloggt schon seit einer Weile darüber. Jetzt will er ein Buch schreiben. Finanziert werden soll das Ganze per Crowdfunding. 8.000 Euro wollte er haben, die waren schon nach gut einem Tag drin. Jetzt steht das Projekt schon bei über 10.000 und es bleibt noch über einen Monat Zeit. Deswegen soll es jetzt auch noch ein Hörbuch geben und MS Pro freut sich, dass er während des Schreibens besser leben kann. Ich habe heute Morgen mit ihm gesprochen und ihn als erstes gefragt, wie kommt es denn eigentlich, dass ein Internetmensch wie du ein Buch schreiben will? Hast du mit so einem Erfolg bei dieser Crowdfunding-Kampagne vorher gerechnet? Also wusstest du das schon vorher und hast darauf spekuliert oder hat dich das wirklich überrascht?
Nein, ich habe natürlich nicht mit so einem Erfolg gerechnet. Ich habe mit Erfolg gerechnet. Ich habe die eigentliche Zielsumme bewusst niedrig gesetzt, weil ich weiß natürlich, dass bei Startnext, wenn die Summe nicht zusammenkommt, dann habe ich gar nichts. Und deswegen wollte ich auf Nummer sicher gehen und ich war vorsichtig. Ich hatte im Hinterkopf einen leichten Restzweifel, ob ich die 8.000 schaffen würde. Aber eigentlich war ich sehr, sehr zuversichtlich, dass ich die 8.000 schaffen würde. Und mein eigentliches Ziel war auch definitiv, über die 8.000 deutlich rüberzukommen. Aber in 28 Stunden die 8.000 zu bekommen, damit habe ich wirklich beim besten Willen nicht gerechnet. Also da war ich wirklich baff.
Was ist denn deine interne eigentliche Zielmarke?
Meine interne Zielmarke war tatsächlich so um die 10.000. Das war so ein bisschen das, was ich mir so im, so vorgeschwebt hat. Aber natürlich ist das Open End. Nach oben hin kann da gerne so viel wie möglich reinkommen. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen ein Stretch Goal habe ich jetzt ausgegeben. Das heißt, ich würde jetzt auch gerne noch eine Audiobook-Version machen, beziehungsweise einen Podcast dazu, der jetzt auch nochmal extra Kosten und extra Zeit in Anspruch nehmen wird. Deswegen habe ich jetzt auf 15.000 gesetzt.
Wenn man sich Crowdfunding-Projekte so anguckt, dann ist Überfinanzierung, heißt das ja, wenn über das Ziel dann noch maßgeblich Geld dazu kommt, eigentlich was Schlechtes für ein Projekt, weil die meisten Projekte sich dann endlos verzetteln oder an ihren eigenen Ansprüchen scheitern. Warum hast du dich trotzdem dazu entschieden, das zu machen?
Siehst du, da hast du mir eine neue Information gegeben, das habe ich noch gar nicht gewusst. Das wusste ich nicht, dass ich dann mich verzetteln werde, wenn ich mehr Geld bekomme, als ich gedacht habe. Ich habe, glaube ich, das Geld schon relativ gut und auch relativ tight eingeplant, also sehr, sehr eng eingeplant. Ich glaube nicht, dass ich so weit überfinanzieren werde, dass ich jetzt irgendwie mich im Geldregen in einer Badewanne unter Münzen ersticke oder sowas. Ich glaube, das ist immer noch alles sehr, sehr knapp kalkuliert. Das ist immer noch so, dass ich jetzt nicht irgendwie mich irgendwie zurücklehnen kann, sondern ich muss mich wirklich ein halbes Jahr jeden Tag ransetzen und richtig ackern.
Wir kommen gleich nochmal zu diesem halben Jahr, was ich auch einen spannenden Punkt finde. Aber erstmal zum Inhalt. Das neue Spiel nach dem Kontrollverlust soll das Buch heißen. Wie kommt denn jetzt so ein Internetmensch wie du dazu, ein Buch zu schreiben?
Ja, also ich finde das ist relativ naheliegend, denn ich habe dieses Thema schon länger bearbeitet und inhaltlich habe ich eigentlich schon längst ein, sag ich mal, vom Volumen her ein Buch zusammengeschrieben in meinen Blogs. Ich wurde auch schon seit 2 Jahren von allen möglichen Bekannten und Freunden malträtiert, wann ich denn jetzt endlich mal ein Buch schreiben sollte. Es ist natürlich ein Unterschied. Also ich werde zwar wahrgenommen und zwar in der Öffentlichkeit, ich werde auch eingeladen und darf Artikel schreiben als derjenige, der über den Kontrollverlust bloggt, aber in den klassischen Medien ist es auch beispielsweise eine ganz, ganz andere Sache, wenn jemand ein Buch vorgelegt hat. Dann gilt jemand irgendwie in diesem Mediensystem, in diesem internen Wertesystem dann doch mehr noch als Experte und so weiter. Also das ist eines der Gründe. Und dann ist natürlich die Sache, dass mein Blog die Themen organisch hat wachsen lassen. Das heißt, das sind Dinge, die irgendwie fertig bis halbfertig irgendwie entstanden sind und sich akkumuliert haben zu einem ja dann doch nicht so ganz homogenen Ganzen. Und so ein Buch gibt mir jetzt die Chance, nochmal einmal den Bogen in so einem wissenden, homogenen Bogen nochmal aufzuspannen und das ganze Thema zusammenhängend nochmal im Großen zu behandeln. Und ich glaube, das ist auch mal ganz wichtig, um einerseits mir über bestimmte Dinge klar zu werden. Und das Dritte ist, dass ich ganz gerne auch einfach mal aus meiner Filterblase, aus den Leuten, die ich sowieso erreiche, einmal heraustreten möchte. Ich möchte gerne ein größeres Publikum erreichen, weil ich glaube, dass das Thema auch einfach gesellschaftlich so relevant geworden ist, dass es eigentlich schade ist, wenn es nur innerhalb dieser kleinen Internet-Filter-Bubble besprochen wird. Und deswegen, das ist auch nochmal ein dritter Grund.
Dann kannst du den Leuten im Radio jetzt gleich mal verraten, worum es in dem Buch eigentlich geht. Also ganz, man weiß es ja schon, wenn man sich die Seite anguckt, dass es sozusagen irgendwie um die Zeit nach der Zeit geht, wo eh klar ist, dass all unsere Daten irgendjemand mitliest. Aber was sind jetzt deine Kernthesen?
Die Kernthese selber ist natürlich der Kontrollverlust, den habe ich ja schon länger bearbeitet in dem Blog. Die Perspektive hat sich jetzt natürlich gedreht, dass ich jetzt sage, okay, das ist jetzt etwas, was ich jetzt nicht mehr prophezeien muss. Ich muss mich nicht mehr hinstellen und sagen, wir haben die Kontrolle über unsere Daten verloren. Das ist jetzt, glaube ich, dem Letzten auch noch klar geworden. Und jetzt geht es eigentlich darum, ich sehe jetzt ganz viele, diese ganzen Bemühungen in Richtung ein politisches Problem, eine politische Lösung oder eine technische Lösung für dieses Problem zu finden, die sehe ich einfach nicht besonders. Und das heißt, wir müssen jetzt, sind jetzt an einem Punkt, wo wir mit einer ständigen, mit dem ständigen Kontrollverlust anfangen müssen zu leben. Und ich habe mir schon länger über diese Zeit eine Gedanken gemacht und es geht jetzt darum zu sagen, wie müssen wir beispielsweise unsere Strategien anpassen? Ne? Also so zum Beispiel als Aktivisten, wenn wir gegen Überwachung agitieren. Oder wie müssen wir unsere Strategien anpassen, wenn wir im Alltagsleben klarkommen wollen. Also in Zeiten des Kontrollverlustes. Wenn wir nicht mehr kontrollieren können, wann eine Information zu einer Person gelangt, von der wir das nicht gedacht haben, dass sie das tut, dann müssen wir teilweise unser Leben anpassen. Dann müssen wir beispielsweise versuchen, nicht mehr uns bestimmte Abhängigkeiten zu begeben, wo wir Geheimnisse voneinander haben. Das sind so Beispiele.
Aber ist das nicht sozusagen das, was unter dem Schlagwort Post-Privacy-Debatte schon seit längerem diskutiert wird? Also was ist da sozusagen jetzt der neue Ansatz, der in deinem Buch damit zum Tragen kommt?
Ja, Post-Privacy ist da nur ein sehr kleiner Teil davon. Also Post-Privacy-Strategien sind sicherlich auch wichtig, aber es geht ja auch um viel mehr. Ich gebe ein Beispiel. Das Buchprojekt, wie ich es angehe, ist genau das. Ich kann nicht mehr kontrollieren, wenn ich ein Buch schreibe und das ins Internet tue, was die Leute damit tun. Deswegen habe ich mir eine neue Lizenz ausgedacht, wo ich sage, okay, alles, was im Digitalen passiert, ist erlaubt. Und zwar völlig egal, was und unter welchen Bedingungen. Gleichzeitig kann ich aber halt mit dem Crowdfunding dafür sorgen, dass ich dafür abgesichert bin, dass alles damit passieren kann. Ja? Also das heißt, wir können uns Strategien finden, wo wir, obwohl wir keine Kontrolle über die Informationen haben, trotzdem nicht darunter leiden können. Und also meine Crowdfunding-Kampagne zusammen mit der Lizenz ist so ein Beispiel, wie man sowas auffangen kann. Das hat jetzt nichts mit Post-Privacy zu tun, das geht darüber hinaus. Aber das ist so eine Strategie.
Aber wie passt die zusammen sozusagen mit dem, was man unter Privatsphäre kennt, also wo es ja dann um persönliche Daten und nicht um Finanzierung von Kulturprojekten geht?
Ja, das ist strukturell ja dasselbe, ne? Also ich kann jetzt beispielsweise, das ist natürlich etwas, was man individuell schwierig hinkriegt, aber wenn ich beispielsweise nicht mehr wenn ich nicht mehr in den Kanälen, in denen ich mit meinen Freunden kommuniziere, über meine Arbeit ablästern kann, weil ich nicht sicher sein kann, dass mein Chef beispielsweise mitliest. Ja, das ist so ein ganz typisches Privacy-Beispiel aus dem Alltag. Dann muss ich entweder meine Meinung unterdrücken, ja, dann muss ich halt intern die Schere im Kopf ansetzen, oder aber ich muss mich aus Abhängigkeitsverhältnissen befreien. Das ist natürlich sehr viel verlangt von einer einzelnen Person. Wir sind immer noch alle existenziell abhängig von abhängiger Beschäftigung, aber das ist dann eben eine politische Aufgabe. Wie können wir beispielsweise eine Gesellschaft designen, die eben diese existenziellen Abhängigkeiten nicht mehr hat? Ein Beispiel ist das bedingungslose Grundeinkommen. Also es geht nicht nur um individuelle Strategien, sondern natürlich auch um politische Strategien, wie wir die Gesellschaft verändern müssen.
Das scheint auf jeden Fall ein sehr komplexes Themenfeld zu sein. Und du hast dir vorgenommen, das in 6 Monaten in ein Buch zu pressen. Ist das nicht ein bisschen sportlich? Vor allen Dingen jemand, der auf Twitter sehr bekannt ist, woraus man schließen könnte, dass er ein sehr hohes Prokrastinationspotenzial hat?
Das ist eine lustige Frage. Das ist natürlich ein enges Programm und ich werde mich sofort ransetzen und sehr, sehr viel arbeiten müssen. Das ist mir auch sehr klar. Ich glaube allerdings nicht, dass eine Verlängerung der Frist mir prokrastinationstechnisch weiterhilft. Wenn ich jetzt gesagt hätte, ein Jahr, dann hätte ich erstmal ein halbes Jahr rumgesessen und dann angefangen. Also ich glaube, eine enge Frist ist dann gerade für Prokrastinierer eine bessere Strategie. Ich kann da natürlich an dieser Frist immer noch scheitern, aber ich glaube, das ist durchaus schaffbar. Und gerade wenn der Druck so groß ist und gerade wenn der Zeitplan eng ist, kenne ich mich, dann schaffe ich das auch, mich auch wirklich hinzusetzen.
Also quasi einmal alles und das in einem Buch, das über Crowdfunding finanziert werden soll.
Blogger privat.
Die kleine, feine Rubrik, wo wir in jeder Woche einen Menschen aus dem Internet fischen und ihn ausfragen bis auf die Knochen. Und wir suchen ihn nicht mal selber aus, sondern während wir sie ausfragen, fragen wir sie auch immer noch, du sag doch mal, nächste Woche so an dieser Stelle, wie wär's, wen sollen wir da vernehmen? Und letzte Woche hatten wir Nadja von Dschihadistan hier und die hat Folgendes empfohlen.
Björn von Herzfutter, weil er der beste Foodblogger Deutschlands ist.
Uiuiuiui, wir erzittern in Ehrfurcht und begrüßen ihn herzlich am Telefon. Björn, guten Abend.
Guten Abend.
Der beste Foodblogger Deutschlands, meine Güte. Kannst du das bestätigen? Würdest du es von dir auch sagen? Du bist der Beste der Besten der Besten, Sir?
Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also ich fühle mich zwar sehr geschmeichelt davon, aber ich glaube, dem werde ich nicht so ganz gerecht.
Wer ist denn der beste Foodblogger?
Vielleicht Zucker, Zimt und Liebe, die Jenny.
Mhm. Wer kocht bei euch an Weihnachten, du oder jemand anders?
Meine Mutter.
Deine Mutter, verstehe. Ja. So, jetzt, wenn man
ganz
schon mal so einen Foodblogger an der Leitung hat, kannst du uns vielleicht verraten, was ein Gericht ist, mit dem man am effektivsten Eindruck schinden kann? Das heißt, wenig Vorbereitung, unkompliziert, aber sieht trotzdem total großartig aus und schmeckt wie der Himmel.
Vielleicht Schichtdessert, dass man einfach zum Beispiel Bratapfel klein hackt und damit Schmand schichtet und irgendwie noch Zimt oben drüber, Zucker, unten vielleicht ein paar Kekse rein und schon sieht das irgendwie total cool aus in den vielen Schichten, aber ist total einfach und schmeckt einfach jedem.
Bratapfel. Gegenteilfrage, was ist das Aufwendigste, was du jemals zubereitet hast?
Eine Crepe-Torte, wo ich ganz viele Crepes gebacken habe, dazwischen verschiedene Schichten von verschiedenen Cremes und dazwischen sogar auch Bacon gepackt habe und dann die ganzen Crepes geschichtet habe. Das war super aufwendig, aber auch super lecker.
Wie lange hast du dran gesessen?
Also einen Tag bestimmt.
Boah, krass. Wie oft bestellst du Pizza?
So einmal im Monat vielleicht.
Wenn du
also ich bestelle eher Burger meistens.
Okay, wie oft bestellst du Fast Food?
Ja, das vielleicht schon dreimal im Monat.
wenn du jetzt so einen Artikel schreibst, ich kenne das nur von technischen Anleitungen. Ich mach das dann irgendwie einmal, damit ich es selber begriffen habe und dann mache ich es nochmal und dokumentiere das und es dauert alles Zeit. Setzt du dich, wenn du ein Rezept oder eine Kochanleitung schreibst, hin und das fließt dir so aus den Fingern oder musst du das dann sozusagen währenddessen schreiben, während du es machst?
Ich mache es meistens erst und dann versuche ich mich zu erinnern, was ich genau gemacht habe am nächsten Tag oder nächsten Tagen. Also genau mitschreiben tue ich jetzt nicht oder dass ich das parallel blogge. Das ist mir dann doch zu viel Stress.
Es ist ja schon mal passiert, dass die Erinnerung dich betrogen hat und du einen fiesen Fehler in einem Rezept untergebracht hast?
Ich hoffe nicht. Also es kam bis jetzt auch noch nie irgendeine Beschwerde, deswegen bis jetzt scheint alles zu funktionieren.
Wie ist denn das überhaupt so als Foodblogger? Ist es dann so, dass man als Kommentar kriegt, ja, lecker oder mache ich auch oder so? Oder werden dann auch so Diskussionen, ja, nein, an dieser Stelle müsste man aber eigentlich eher den braunen Zucker nehmen, weil ja das rote Kanelé und weiß ja Geier was.
Naja, das meiste ist schon positive Resonanz, aber manchmal ist es dann eher diese Richtung, naja, das ist jetzt nicht gerade gesund, was du da gemacht hast und zum Abnehmen ist das nicht gerade das Richtige und nimm doch lieber mal, weiß ich nicht, Bio hier und kauf nicht da und sowas eher.
Also sagen das Belehrende.
Ja, genau.
Aber es ist nicht so dieses sagen Experten unter sich tüfteln daran, wie man das Rezept noch verfeinern könnte.
Nee, eigentlich eher selten. Also okay. Es kommt auch mal vor, dass man jemand schreibt, naja, kann man auch das und das nehmen. Mhm. Aber das ist eher die Seltenheit.
Wenn man sich den Blog so anguckt und überfliegt, dann ist ungefähr die Hälfte der Artikel Promo. Also wo du drunter schreibst, irgendwie der ist in Zusammenarbeit mit Firma entstanden. Warum steht da nicht einfach Werbung?
Naja, richtig pure Werbung ist es ja nicht, sondern ich teste es ja wirklich und entweder ich empfehle es oder ich sage, nee, lass die Finger davon, das hat mir jetzt nicht so gut gefallen.
Aber trotzdem sozusagen bekommst du da irgendeine Art von Gegenleistung, so würdest du ja nicht extra ansagen. Wie unterscheidet sich denn das Schreiben solcher Artikel vom Schreiben eines, ich blogge jetzt einfach, weil ich das will?
Naja, also die Freiheit, was ich schreibe, habe ich meistens schon oder eigentlich immer. Aber quasi das Thema ist dann vorgegeben, dass ich eben darüber schreibe sonst. Also es ist nicht so, dass ich da irgendwie Geld für bekomme, sondern die Produkte meistens. Mhm.
Was machst du denn eigentlich, wenn du nicht kochbloggst?
Essen, backen, kochen.
Arbeitest du das auch oder sowas?
Nee, ich studiere noch.
Ah, verstehe. Was?
Aber auch nicht in dem Bereich, sondern Medienmanagement.
Ah ja. Verstehe ich, dachte jetzt Lebensmitteltechnik. Gut, wir kommen jetzt zur Kurzfragerunde. Ich stelle dich vor Alternativen und du musst dich entscheiden. Bist du bereit?
Ich hoffe.
Heißt es der oder das Blog?
Bei mir der.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Facebook.
Windows, Linux oder OS 10?
OS 10.
Wie viele Facebook-Accounts hast du denn so?
Ich persönlich nur 2.
Hardcore oder Casual Gamer?
Casual.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Unverschlüsselt.
Freiheit oder Sicherheit?
Freiheit.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal liest?
Lecker, sollte ich mal wieder machen.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Facebook.
Was ist der nächste Blog, Podcast oder sonst irgendwas im Internet, was wir in der nächsten Woche an dieser Stelle hier unbedingt vorstellen müssen?
2 Stück. Einmal die Mail mit Gourmet-Guerilla. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Mhm.
Und zwar macht die wirklich sehr, sehr witzige Einträge. Zum Beispiel letzter ist über einen missglückten Kuchen, der dann zu einer Gurke wurde sozusagen, weil der Kuchen gar nichts wurde und sie jetzt eine Gurke verschenkt hat. Und ich muss immer sehr lachen bei ihren Einträgen und wirklich mit sehr viel Freude und Spaß dabei.
Mhm.
Und das andere ist No Kitchen for Old Men. Das ist sowohl ein Blog als ein YouTube-Channel, wo 2 Jungs, Jim und George, quasi mehr eine Comedy-Serie machen als eine Kochshow, aber trotzdem richtig coole Rezepte, aber mit so viel Spaß, dass man echt da vorsitzt und ja, nur lachen kann. Die beiden würde ich empfehlen.
Okay, dann schauen wir mal, wer es hier bei uns sozusagen ins Endcasting schafft. Welche Frage, wichtigste Frage für mich, haben wir vergessen, dir zu stellen?
Ob ich Spaß beim Bloggen habe?
Oh.
Und den habe ich auf jeden Fall.
Ich wollte gerade sagen, davon war ich jetzt einfach ausgegangen. Du hast immer Spaß beim Bloggen.
Ja, das stimmt. Sollte man zumindest haben, wenn man bloggt.
Indeed. Björn war das von Herzfutter. Könnt euch gerne durchlesen, was passiert, wenn er beim Bloggen Spaß hat. Link dazu gibt's im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de.
Oh, der perfekte Baum.
Letzte Nacht kam dir der Traum, Bäume gehen vorüber, dein Zimmer ist noch leer, Weihnachtsduft ziehen rüber. Hast November abgewartet, hast auf Osterdeko stehen, hast den Baumschmuck in Kartons, hast vergessen aus Versehen. Jetzt gehst du langsam auf sie zu, schönen Fäden im Gesicht, Düster pieken in den Augen, doch das hindert dich nicht. Das ist die perfekte Tanne, das ist der perfekte Baum, hol die Säge aus dem Auto und dann werden wir sie klauen. Das ist die perfekte Tanne, das ist der perfekte Baum, sie ist so grün. Das ist mein Baum. Deine Hände sind schon taub, hast Splitter in den Augen, zwischen Spänen und Staub. Fällt dir schwer noch dran zu glauben, hast den halben Wald verwüstet, hast die Bäume nicht gezählt, hast das alles nicht gewollt und hast viel zu schnell gesehen. Jetzt gehst du langsam auf sie zu, Spinnenfäden im Gesicht. Es zerfliegt mir in den Augen, doch das hindert dich nicht. Denn das ist die perfekte Tanne, das ist der perfekte Baum. Hol die Säge aus dem Auto und dann werden wir sie klauen. Das ist die perfekte Tanne, das ist der perfekte Baum. Sie ist so schön, das ist mein Baum. Dann kommt der Förster und schreit, verschwindet aus meinem Wald. Dann kommt der Förster und schreit, verschwindet aus meinem Wald. Dann kommt der Förster und schreit, verschwindet aus meinem Wald. Verschwindet aus meinem Wald.
Tanne, 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 Tanne,
Tanne, Tanne. Das ist die perfekte Tanne, das ist der perfekte Baum. Hol die Säge aus dem Auto und dann werden wir sie klauen. Das ist die perfekte Tanne, das ist der perfekte Baum. Sie ist so schön, das ist mein Baum. Das ist die perfekte Tanne. Das ist der perfekte Baum für mich. Das ist die perfekte Tanne. Das ist der perfekte Baum für mich.
Die perfekte Tanne von den Ballads. Das ist einerseits eine Anleitung, falls ihr noch keinen Weihnachtsbaum habt. Nee, habt ihr natürlich nicht von mir. Andererseits ein kleiner Ausblick auf morgen. Da gibt es nämlich an dieser Stelle, also von 18 bis 20 Uhr, Unsigned, die Sendung für Bands ohne Plattenvertrag. Und da werden 3 Unsigned-Künstler zu Gast sein, die ein bisschen quatschen und Weihnachtsmucke spielen mit Christoph Schrag. Sebastian Block kommt, Anne Hate kommt und eben die Ballads. Morgen zwischen 18 und 20 Uhr hier bei Unsigned auf Fritz. So, das war's. Hier kommt gleich Paul van Dyk. Ich verabschiede mich, wünsche euch ein schönes Wochenende und übergebe die Sendung jetzt wieder in die treuen Hände von Theresa Sickert, die aus dem Urlaub zurückkommen wird und euch ab nächster Woche wieder hier erwartet. Und zum Schluss habe ich natürlich wie immer noch eine Netzmusik. Und wir haben ja schon heute über Sampling gesprochen, also war vorhin die eine Künstlerin, die oder eine Künstler, der die eigene Stimme gesampelt hat. Jetzt gibt es Plunderphonic. Und das ist quasi Sampling, also das Benutzen kleinster Tonfetzen auf Speed. Statt einzelner Passagen, die man immer noch wiedererkennbar könnte, nimmt er nämlich jeden Ton, den er verwendet, aus einer anderen Quelle. Also eine musikalische Collage, an deren Ende wieder ein neues Werk aus gefühlt 1000 Einzelstückchen steht. Chernard Walker hat sich unter den Plunderphonikern in den letzten Jahren einen Namen gemacht, also die Leute, die das so machen, indem er unter verschiedenen Synonymen immer wieder tolle Platten veröffentlicht hat. Grund genug, dass das BlogSonicNet-Label die besten Songs des Soundtüftlers auf einem Sampler zusammenfasst. Und den Link gibt es im Blog zu dieser Sendung, trackback.fritz.de. Ein Song gibt es jetzt gleich hier zu hören, nämlich Nobody Cares von Chernard Walker. Und ich habe nur noch eins zu sagen. Mein Name ist Markus Richter. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss!
Von fritz.de